Ich habe einen unwahrscheinlich anspruchsvollen Titel für diese Predigt, die heißt Du aber. Jetzt kannst du dir viel darunter vorstellen. Ich hoffe, dass am Ende der Predigt klar wird, was dahinter steht. In den letzten Monaten bin ich im geistlichen Bereich in Situationen gekommen, die in mir Fragen aufwarfen und mich teilweise auch etwas verwirrt haben. Das betrifft sowohl den Seelsorgebereich als auch den theologischen. Beispiele. Da werden bei einer Delegiertenversammlung eines evangelikalen Gemeindebundes zum Thema Aufgabe und Stellung der Frau in der Gemeinde vom Predigern Statements für eine meines Erachtens gravierende Veränderung in der Praxis der Gemeinde abgegeben, die vor 30 Jahren kaum denkbar gewesen wären. Es handelt sich natürlich nicht um den Bund Freie Evangelische Gemeinden in der Schweiz, sondern das ist woanders gewesen. Auch wenn das eine kleine Minderheit der anwesenden Prediger betrifft, hat mich das nachdenklich gemacht. Ich war ja von Anfang an in diesem Bund dabei und ich fragte mich, wie ist das möglich, dass in einem evangelikalen Bund, der bekennt, dass die Schrift die oberste Autorität ist, in allen Fragen des Glaubens, und da stellte sich mir die Frage, kann es sein, dass ich im Schriftverständnis und im Auslegungsansatz bei manchen Predigern sich etwas grundlegend geändert hat? Ich komme in ein Gespräch mit einer mir schon länger bekannten jungen Frau, die ihr Leben an dem in der Schrift offenbarten Willen Gottes ausrichten will. Und was für sie auch beinhaltet, dass sie einen gläubigen Mann sucht, mit dem sie vor dem öffentlich abgeschlossenen Ehebund nicht zusammenleben möchte. Und eine Freundin von ihr, auch eine wiedergeborene Christin, macht es aber ganz anders. Und sie kommen ins Gespräch und da erwähnt die Frau, dass sie von einer neuen Sexualethik gehört habe. Und diese neue Sexualethik von Professor Zimmer sei die Basis für ihre neue Sicht, aus der heraus sie die Freiheit gewonnen hat, die alte, klassische Sichtweise zu verlassen. Unterstützt durch eine Stellungnahme des Weißen Kreuzes Deutschland zur neuen Sexualethik von Professor Zimmer, konnte ich meiner Gesprächspartnerin vermitteln, dass diese neue Sexualethik mit guten Gründen aus biblischer und wissenschaftlicher Sicht abgelehnt werden muss. Professor Daum von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, der Autor dieses Artikels, begründet das meines Erachtens sehr gut. Und auf meinen Hinweis, dass man eben alles prüfen muss, reagierte meine Bekannte mit der Frage, und wie soll ich so etwas prüfen? Da bin ich doch überfordert. Da kommt ein Professor von einer Universität und sagt, das, was du bisher gedacht und geglaubt hast im Bereich Sexualität, ist längst überholt. Und er kommt mit scheinbarem Fachwissen daher. Wie soll ich das prüfen? Als normaler Christ. Da lese ich in der Zeitschrift Idea Spektrum aus Deutschland, dass der Riss unter den Evangelikalen größer wird. Ich stoße vor ein paar Monaten auf einen Artikel über Worthaus von Dr. Markus Dill und habe nach dem Lesen den Eindruck, dass ich langsam beginne, eine Entwicklung im evangelikalen Bereich etwas besser zu verstehen. Und im März dieses Jahres, während eines Kuraufenthalts, lese ich das Buch Knapp daneben ist auch vorbei, Holzwege postevangelikalen Glaubens. Und zum ersten Mal lese ich den Begriff postevangelikal, also nachevangelikal. Und ich ahne etwas von dem Umbruch, der hier mitten unter uns stattfindet. Ich möchte hier diesen Klappentext kurz lesen, damit ihr noch besser in diese ganzen Überlegungen hineinkommt. Knapp daneben ist auch vorbei, setzt sich respektvoll kritisch mit aktuellen Entwicklungen innerhalb der evangelikalen Bewegung auseinander. Seit kurzem wird versucht, Thesen, die aus einer liberal-bibelkritischen Theologie stammen, mit Grundüberzeugung evangelikaler Theologie zu verbinden. Dabei werden diese weitgehend in Frage gestellt. Im Ergebnis erscheint der alte Glaube selbst an zentralen Stellen erneuerungsbedürftig. Gerade weil die Anfrage aus der Mitte der Evangelikalen kommen, müssen sie ernsthaft bedacht, aber auch klar beantwortet werden. Wurde die Bibel bisher völlig falsch verstanden? Brauchen wir ein neues Gottesverständnis, um weiter hoffnungsvoll glauben zu können? Muss das Verständnis von Sünde der Zeit angepasst werden? Ist Vergebung durch das Sterben von Jesus wirklich die Mitte des Evangeliums? Und hier zeigt sich, dass evangelikale Christen in den zentralen Glaubensfragen ihre Einheit zu verlieren drohen. Dieses Buch will mit klaren Stellungnahmen aufklären und Orientierung geben, um Mut zu machen angesichts von Trends, die bei vielen Verunsicherung auslösen. Ron Kupsch, der Prodekan vom Martin Buser Seminar, schreibt dazu: Ich empfehle das Buch vor allem jenen, die im geistlichen Dienst tätig sind und Menschen kennen, die mit der postevangelikalen Theologie sympathisieren. Ich habe euch jetzt ein bisschen mit hineingenommen in einen Prozess, der bei mir schon sicher ein Jahr geht, wo ich mit manchen Dingen konfrontiert werde und denke: Was ist da los? Irgendetwas kommt mir seltsam vor. Was ändert sich? Ich habe nochmal einen Auszug aus einem Artikel aus Idea Deutschland. Der Mann, Professor Friedhelm Jung, lehrt am Bibelseminar Bonn und in Amerika. Und in der Einleitung sagt er einfach: Früher diese altbekannte liberale Theologie, die die Bibel auf ein Minimum als Wort Gottes reduziert hat, wo fast nichts mehr übrig blieb, die haben die Evangelikalen gut abwehren können. Und jetzt stellt er Folgendes fest: Inzwischen hat Rauber auch die einst klar evangelikal orientierten Freikirchen und den evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband, das ist etwas in Deutschland, ein kräftiger Säkularisierungsschub erreicht. Erstens, und jetzt bringt er Beispiele, womit er das begründet. Unter dem Druck des Zeitgeistes wurde in den letzten Jahren die Frauenordination von vielen Freikirchen und verschiedenen Gemeinschaften des Gnadauer Verbands eingeführt, was vor 40 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Obwohl einschlägige Bibelstellen ein klares Lehrverbot für Frauen aussprechen und es im Alten Testament keine Priesterinnen gab, Jesus selbst nur Männer unter seine 12 Apostel berief und die neutestamentlichen Briefe nur von Ältesten sprechen, hat man sich den Landeskirchen angepasst. Da gibt es natürlich einiges, wo man darüber diskutieren kann. Aber noch eine zusätzliche Hintergrundinformation: Die südlichen Baptisten in den Vereinigten Staaten haben vor vielen Jahren sich völlig für diese liberale Theologie geöffnet und im Zuge dieser ganzen Entwicklung dann die Frauenordination eingeführt. Meines Wissens sind die südlichen Baptisten in den Vereinigten Staaten mit der einzige Gemeindebund, dem durch Gottes Gnade es gelungen ist, diese liberale Theologie wieder hinauszutun und das ursprüngliche klassische Schriftverständnis wieder anzuwenden. Und im Zuge dieses Prozesses haben sie die Frauenordination wieder abgeschafft. Es geht mir jetzt nun nicht darum, pro oder contra Frauenordination, sondern hier spricht einer, der bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Zweiter Punkt. Erste freikirchliche Pastoren leugnen die Jungfrauengeburt Christi und seinen Sühnetod. Selbst in einer eher konservativ-evangelikal geprägten Freikirche wie dem Bund freier evangelischen Gemeinden in Deutschland, nicht euer Bund, gibt es inzwischen Beispiele dafür. Drittens, einige Freikirchen sind nicht mehr sicher, ob praktizierende Homosexualität überhaupt Sünde ist. Sie diskutieren über den Umgang mit praktizierenden Homosexuellen in ihren Reihen. Dürfen sie Mitglieder der Gemeinde sein und in ihr auch mitarbeiten? Darf eine gottesdienstliche Segnung gleichgeschlechtlicher Partner vorgenommen werden? Ich zitiere. Man muss ja heute aufpassen, was man öffentlich sagt zu diesem ganzen Thema. Ich zitiere. Junge Evangelikale sind heute weniger an biblischer Lehre als vielmehr an charismatisch geprägtem Lobpreis interessiert. Ich lasse ein bisschen was aus. Neben und teilweise auch anstelle von Mission ist die Gesellschaftstransformation eingetreten und so weiter. Schließen diese Punkte ab, die Beobachtung, dass liberale Entwicklungen der Landeskirchen mit zeitlicher Verzögerung auch die Freikirchen erreichen, ist somit an mehreren Beispielen zu belegen. Die Liberalisierung der evangelikalen Bewegung, die im Übrigen auch in den USA zu beobachten ist, führt zu Spannungen. Hauptstreitpunkt bleibt das Schriftverständnis. Ist die Bibel Gottes Wort ohne Wenn und Aber? Auf den Punkt gebracht heißt es, es geht um das Schriftverständnis. Wer oder was ist die Bibel? Und von diesem Schriftverständnis abgeleitet entwickelt sich eine Theologie und eine Ethik. Wenn ich hergehe und sage, ich glaube, die Heilige Schrift ist zuverlässig, irrtumsloses Wort Gottes heute an uns. Oder wenn ich sage, okay, es gibt in der Bibel Passagen, die von Gott kommen, die verbindlich sind, und andere, die man fehlerhaft beurteilen muss, ablehnen muss. Es gibt ja Leute, die heute aufstehen und sagen, 1800 Jahre sind diese oder jene Dinge von der Christenheit völlig falsch verstanden worden. Jetzt haben es wir verstanden. Ich muss mich ans Konzept halten, sonst wird es zu lang. Aber ihr bekommt mit, es geht um das Schriftverständnis. Da hakt es, darum geht es. Was ist die Heilige Schrift für uns? Woher kommt sie? Enthält sie nur Gottes Wort oder ist sie Gottes Wort an uns? Da möchte ich ein bisschen weitermachen. Was ist denn dieses klassische christliche Schriftverständnis? Professor Daum von der Evangelisch-Theologischen Hochschule in Gießen zitiert in einem Artikel Folgendes. Luther schrieb 1520, in seiner Assertio Omnium Articulorum, versteht doch jeder jetzt von euch, oder? Sagt mir es dann, was es heißt. Welch große Irrtümer sind schon in den Schriften aller Väter gefunden worden. Wie oft widerstreiten sie sich selbst. Wie oft weichen sie voneinander ab. Niemand hat eine mit der Schrift gleichwertige Stellung erlangt. Ich will, dass allein die Schrift regiert. Dafür habe ich als besonders klares Beispiel das des Augustinus, der in einem Brief an den heiligen Hieronymus sagt, ich habe gelernt, allein diesen Büchern, welche die kanonischen heißen, Ehre zu erweisen, sodass ich fest glaube, dass keiner ihrer Schreiber sich geirrt hat. Andere aber, wie will sie auch immer nach Heiligkeit und Gelehrtheit vermögen, lese ich so, dass ich es nicht darum als wahr glaube, weil sie selbst so denken, sondern nur insofern sie mich durch die kanonischen Schriften oder einen annehmbaren Grund überzeugen konnten. Klassisches Schriftverständnis, so wie heute. Bibel, Wort Gottes, ohne Wenn und Aber? Fragezeichen. Ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Ich finde es erstaunlich, aber völlig logisch, dass Gott uns Menschen beeinflussbar gemacht hat. Wir reagieren auf Worte, auf Situationen, auf andere. Dass wir reagieren können, beeinflussbar sind, ist eigentlich auch die Grundlage dafür, dass wir lieben können, dass wir vertrauen können. Gott hat uns beeinflussbar gemacht. Wir sind keine Computer, wir sind keine Marionetten. Wir hören, wir können das verwerten, wir können Entscheidungen treffen. Beeinflussbar. Und in unserem Leben ist es doch so, was hat in uns, ich mache jetzt das ganz vereinfacht, aber ja, denke, es ist wichtig. Was hat in uns beeinflusst, in unserem Denken, in unseren Werten, in unserer Weltanschauung? Familie, Vater, Mutter, Beziehungspersonen. Wir haben hier Erziehung genossen, haben Werte gehört, haben Leitsätze gelernt und das hat Spuren in unserem Leben hinterlassen. Lebensereignisse wie Verlust, Verletzung, Enttäuschung, zerbrochene Beziehungen, Tod, Leid, was auch immer, hat in unserem Leben Spuren, Überzeugungen, Werte hinterlassen. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unsere Bildung, die Stellung, die wir haben im Beruf, die Medien hinterlassen in unserem Leben Spuren und Überzeugungen. Das macht was mit uns und selbstverständlich auch unsere persönliche Kirchengeschichte. Es ist sehr wesentlich, in welchem Kontext ich zum Glauben komme, in welchem Gemeindekontext ich bin, damit ich bestimmt in gewisser Art und Weise verstehe. Grundsätzlich kann man sagen, eingeschränkt natürlich, aber an und für sich ist es etwas, was einfach innermenschlich geschieht. Wir Menschen unter uns. Aber da gibt es einen Schöpfer, der hat uns beeinflussbar gemacht und der will uns beeinflussen. Und jetzt geht dieser Schöpfer her und gibt in diese Welt hinein, wo wir einfach, wir Menschen unter uns sind, sein Wort. Er gibt Licht von oben in unsere Welt hinein. Übrigens, es hat mir sehr gut gefallen, fällt mir sowieso gut, wie er Musik macht und wie sagt man heute, wie er die Performance, die ihr da habt und so. Und in einem Lied hier heißt es, du sagst mir, wer ich bin. Wer bin ich? Genügt es das, was Menschen sich ausdenken? Oder wäre es nicht wirklich die Antwort, wenn ich vom Schöpfer Informationen darüber bekomme, wer ich bin. Und dass ich vielleicht eine neue Identität bekommen kann, dadurch, dass ich Kind Gottes werde. Und wie werde ich das? Wie soll ich über diese Welt denken? Wie soll ich über mich denken? Wie soll ich Beziehungen leben? Und. Gott gibt sein Licht von oben herab durch sein Wort in unser Leben hinein. Und ich finde es enorm wichtig, dass wir uns Folgendes vor Augen halten. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, sind meine Wege wie eure und meine Gedanken wie eure. Das bedeutet, nicht unser Verstand ist die letzte Instanz. Die letzte Instanz ist das, was Gott sagt. Und wir sollten nicht vergessen, was im Epheserbrief steht, dass unser Denken in dieser nur innerweltlichen Sicht und losgelöst von Gott, von der Bewertung in der Heiligen Schrift, verfinstert ist. Es muss erleuchtet werden mit dem Licht von oben. Und Gott geht her und wendet sich uns zu. Ich staune wirklich immer wieder. Was wüssten wir von Gott, wenn er uns nicht sein Wort gegeben hätte? Wir hätten nur eine Ahnung davon, es muss ihn geben, denn ich sehe die Schöpfung, ich sehe die Ordnungen in der Schöpfung, ich sehe die mächtigen Dinge in der Schöpfung, er muss großartig sein, ich sehe die Naturgesetze und. Wir hätten nur das Wissen, es muss einen Gott geben. Und er ist größer wie die Schöpfung. Und jetzt geht Gott her und redet zu uns Menschen, indem er heilige Menschen, Propheten genannt, inspiriert, das heißt mit dem Heiligen Geist bewegt und ausrüstet, um uns seine Botschaft zu geben. Und zwar hat Gott in einer menschlichen Sprache durch die Propheten zu uns geredet. Und er will selbstverständlich, dass wir das verstehen. Er hat keine Geheimsprache verwendet, sondern eine menschliche Sprache, die man verstehen kann. Gott hat das Wort geliefert. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Ich habe das bei Dr. Helge Stadelmann gehört. Und mit dem Wort auch den Sinn. Was bedeutet das? Wenn Gott Menschen inspiriert hat, die uns sein Wort weitergegeben haben, dann hat Gott auf die Wortwahl geachtet. Was bedeuten die Worte in der Schrift? Er hat auch auf die Grammatik geachtet und hat uns mit seinem Wort bereits den Sinn mitgeliefert. Ist das verständlich? Nicht ganz. Wenn ich dir einen Brief schreibe, dann überlege ich mir davor, was möchte ich denn schreiben? Ich überlege mir die Wortwahl. Ich überlege mir, kannst du das verstehen? Ich überlege mir die Satzstellung. Ich überlege mir, wie ich das aufbaue, damit du meinen Gedanken folgen kannst. Ich überlege mir die Grammatik, damit ich nicht missverstanden werde. Und ich liefere dir mit diesem Brief auch den Sinn mit, wenn ich es gut mache. Man kann da viele Fehler machen, ihr wisst das ja auch. Aber Gott macht keine Fehler. Die Konsequenz ist aber die, dass ein klassisches Schriftverständnis davon ausgeht, Gott hat in seinem Wort mir den Sinn bereits mitgeliefert und meine Aufgabe ist es, diesen Sinn möglichst gut herauszuarbeiten. Das heißt, ich stelle mich unter die Autorität dieses Wortes und ich sage, es steht geschrieben. Ich will verstehen, was denn da steht und nicht von vornherein schon alles Mögliche hineinlegen. Was steht da? Ist jetzt diese Aussage, Gott, der Autor, liefert das Wort und mit dem Wort auch den Sinn. Vom Ansatz her ist das verständlich geworden. Also wir haben uns mit der Bibel wie mit einem Brief zu beschäftigen. Und wenn ich manche Leute höre in bestimmten Auslegungssachen oder was sie sagen, dann denke ich mir, vielleicht ist der Heilige Geist irgendwo in einer Ecke und sagt, eigentlich habe ich das gar nicht so gemeint. Hör mir bitte nochmal zu. Überprüf das nochmal. Rede nochmal mit mir. Und dann schauen wir mal, vielleicht kommt am Ende was anderes raus. So ist es doch auch im Umgang zwischen uns Menschen. Es gibt manchmal Gespräche, wo Leute hergehen und ganz schnell reagieren auf das, was man sagt. Aber du selber stehst da und denkst, er hat überhaupt nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nun kann das natürlich bei mir liegen, dass ich das so komisch ausgedrückt habe. Und manchmal denke ich mir, auch im Umgang mit der Bibel, steht der Heilige Geist vielleicht da und sagt, du hast nicht verstanden. Lies nochmal nach, schau den Kontext an, schau den Gedankenfluss an und so weiter. Und jeder weiß, dass wir hier natürlich bei einem sehr spannenden Bereich sind, weil wir natürlich in das Verständnis der Bibel unsere Welt mit hineinbringen. Ein paar Gedanken dazu. Was ist denn nötig, um die Schrift wirklich gut zu verstehen? Das muss ich noch nachtragen. Wir sollen nichts davon wegtun, aber auch nichts dazu tun. Jetzt kommt so ein bisschen eine Überzeugung, die in meinem 30-jährigen Dienst als Prediger und als Mensch, der mit Christus unterwegs ist, entstanden ist. Das ist sehr subjektiv, aber ich denke, hat Bedeutung, dass der Zustand unseres Herzens, ich bin der festen Überzeugung, dass der Zustand unseres Herzens und der Heilige Geist für das Verständnis der Schrift existenziell wichtig und entscheidend ist. Es ist wichtig, ob wir ganz aufrichtig vor Gott stehen und sagen, ich möchte das jetzt wirklich wissen und verstehen. Den Aufrichtigen schenkt Gott Gelingen. Ich bin der Überzeugung, dass nur der, welcher sich Gott hingibt und seinen Willen tun will, seinen Willen auch wirklich erkennen kann. Wenn es in unserem Herzen Hindernisse zum Gehorchen gibt, haben wir ein Augenproblem. Wenn ich etwas nicht will, auch nicht tun will, werde ich mich wehren, es zu glauben. Da Jesus sagt zu Menschen, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre beim lebendigen Gott nicht sucht. Wenn uns das Ansehen in der Welt, die Ehre vor anderen, wichtiger ist als die Wahrheit, haben wir ein Glaubensproblem. Haben wir auch ein Augenproblem. Wir wollen bestimmte Dinge nicht sehen. Jesus sagt einmal, wer den Willen Gottes tun will, der wird inne werden, ob diese Worte von Gott oder von Menschen sind. Also es braucht in unserem Leben sehr wohl diese Bereitschaft, auf Gott einzugehen. Und manchmal ist es ja auch ein Prozess. Und sich Gott unterzuordnen, manchmal auch in Themen, wo ich persönlich sage, gefühlsmäßig möchte ich was anderes sagen. Aber vom Wort her kommend kann ich nichts anderes sagen. Und ich akzeptiere, dass ich Dinge vielleicht noch nicht in der ganzen Tiefe verstanden habe. Römer 12 macht auch deutlich, dass erst durch die Hingabe Gottes Wille recht verstanden werden kann. Ich bin auch überzeugt, dass ohne die Unterstützung des Heiligen Geistes die Schrift nicht wirklich verstanden werden kann. Selbstverständlich brauchen wir den Geist Gottes, der uns die Augen öffnet über geistliche Wahrheiten, die wir sonst nicht verstehen. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch unseren Verstand anspricht. Es gibt ja manche Christen, die meinen, beim Bibellesen muss man den Verstand ausschalten. Ich bin völlig gegenteiliger Meinung. Gott hat uns eine Denkfähigkeit gegeben, die wir einsetzen sollen. Und wir sollen sie gebrauchen im Lesen und Auslegen der Heiligen Schrift. Unsere Denkfähigkeit, wenn sie Gott hingegeben und untergeordnet wird, ist eine Gabe Gottes, die wir auch beim Bibellesen einsetzen sollen. Ja, meines Erachtens sogar müssen. Dass der Heilige Geist nicht gegen die Schrift lehrt, die er selbst geschaffen hat. Einer, der in der Verkündigung steht, der hat zu mir gesagt, ja, könnte es denn nicht sein, dass der Heilige Geist heute Neues lehrt und dass man nicht so an der Bibel hängen bleiben muss, so in dieser Richtung? Ich glaube, alles muss letztlich an der Schrift, die eine meines Erachtens abgeschlossene Offenbarung Gottes ist, wo alles drinnen ist, wo Gott der Meinung ist, das müsst ihr Menschen wissen, an dem prüfen sollte. Und das Letzte, dass es unbedingt wichtig ist, grundlegende Auslegungsprinzipien zu beachten, um zu einem seriösen Ergebnis zu kommen. So, und jetzt mache ich eine zweite Predigt über Auslegungsprinzipien. Mache ich nicht. Aber man sollte das tun. Man muss hier natürlich immer sagen, wenn es darum geht, Gott hat uns mit dem Wort auch den Sinn gegeben, da muss man natürlich immer sagen, ja, aber man muss auch seriös mit dem Wort umgehen. Es gibt Dinge, die muss man einfach beachten. Und wenn jemand in einer geistlichen Verantwortung steht oder auch in einem Verkündigungsdienst, dann muss er sich mit Grundfragen der Bibelauslegung beschäftigen. Dieses Du aber bedeutet ja, es gibt andere. Und Paulus schreibt Timotheus, der Pastor in Ephesus war, unter anderem folgende Worte: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift oder die ganze Schrift oder jeder Teil davon ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Selbstverständlich geht es nichts darum, dass ich jetzt hier das auslege. Aber es geht darum, diese paar Worte, die Paulus seinem Schüler Timotheus sagt, du aber. Und zuvor geht er auf Fehlentwicklungen ein, auf Irrlehren ein. Und dann sagt er, du aber, Timotheus. Und jetzt will er diesen jungen Mann ermutigen und stärken und sagen, du bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und jetzt gehen wir mal her, wenn man das Leben von Timotheus kennt, von Kindheit an hat er das Alte Testament gelernt von seiner Mutter. Dann kam Paulus, der Apostel, der apostolische grundlegende Lehre auch mit diesen Briefen, die wir in der Heiligen Schrift haben, dem Timotheus beigebracht hat. Und jetzt sagt er, du aber bleibe bei dem. Lass dich nicht davon abbringen. Jetzt muss man natürlich sagen, Timotheus hatte eine gute theologische Ausbildung von Kindheit an. Und er hatte apostolische Lehre vor sich in der Person Jesu und in der Lehre, in der Person des Paulus und in der Lehre Jesus. Und wir können hier diese Herausforderung, du aber, wer immer du bist, bleibe beim klassischen Schriftverständnis. Bleibe dabei, ohne Wenn und Aber. Die Schrift ist glaubwürdig. Du kannst dein Leben darauf bauen. Sie ist ohne Fehler. Geh davon bitte nicht weg. Für uns angewandt heißt, du aber bleib im klassischen Schriftverständnis. Aber, hier muss man sagen, wir sollen umdenken, wenn es wirklich nötig ist. Es geht nicht darum, an allem festzuhalten, was wir einmal irgendwo in einer Kirche oder in einem Seminar gelernt haben, sondern die Frage muss immer sein, ist das wirklich das, was die Schrift sagt? Kleines Beispiel, ich bin in einer Gemeinde zum Glauben gekommen, da hat man gesagt, diese Gaben, Zungenrede und Heilung und Prophetie, die gibt es alle nicht mehr, seit die Bibel da ist. Man hat gesagt, eine Frau muss ihr Haupt bedecken. Man hat gesagt, in der Frauenfrage bestimmte Dinge. Ich habe im Zuge meines Dienstes als Prediger manche Ehefragen und manches gehabt, wo ich dann hergehen musste und wo wir als Gemeindeleitung auch hergegangen sind, uns in bestimmten Themen zurückgezogen haben und gesagt haben, so, das, was wir glauben und lehren, entspricht es tatsächlich dem, was die Schrift, die ohne Wenn und Aber gilt, lehrt? Oder haben wir eine Tradition, die wir aufgeben sollen? Aber nicht von der Schrift sich lösen. Das heißt, dieses Du aber bleibe ist für uns auch eingeschränkt. Und müsste so genannt werden, du aber bleibe bei dem, was die Schrift sagt und gib dir alle Mühe zu verstehen, was die Schrift sagt. Ich habe bei vielen Dingen umdenken müssen. Und dann nochmal zurück zu dieser jungen Frau, die zu mir gesagt hat, ich bin doch überfordert. Da kommen irgendwelche Professoren und sagen, das, was du glaubst im Bereich Sexualethik, das ist eng und überholt. Und dann habe ich nachgedacht und muss ihr dann sagen, ja, ich bin ja auch immer wieder mal überfordert. Wie soll ich das kontrollieren? Wie soll ich das prüfen? Da kommen irgendwelche Aussagen, da werden Quellen angegeben. Ja, und da bin ich sehr dankbar, dass es andere Fachleute gibt, die Stellungnahmen dazu abgeben und die mir helfen, diese scheinbar wissenschaftlichen Aussagen besser einzuordnen. Es gibt Kommentare, es gibt Fachartikel, es gibt Quellen, wo man weiß, hier wird die Bibel wirklich ernst genommen und wo man nachfragen kann. Und das muss ich auch tun, obwohl ich schon über 30 Jahre mit der Bibel unterwegs bin. Die Bibel genügt, aber manchmal brauchen wir andere, um zu verstehen. In der Zeit, als die Bibelkritik und die liberale Theologie in Deutschland so aufgebrochen ist, gab es in Tübingen das sogenannte Albrecht-Bengel-Haus. Das Albrecht-Bengel-Haus war ein Haus, in dem Christusgläubige, Bibelgläubige Theologiestudenten begleitet wurden, um diese liberalen Aussagen und Behauptungen besser einordnen zu können. Ist das verständlich? Es gibt manchmal Ebenen, wo ich sagen muss, wenn ich seriös bin und wenn ich auf Einwände eingehen will und wenn ich nachdenken will und wenn ich mich überprüfen lassen will, dann muss ich hergehen und sagen, könnte das vielleicht sein, dass die recht haben. Und da bin ich manchmal überfordert und da brauche ich Begleitung von Fachleuten. So wie diese neue Sexualethik von Professor Zimmer gegenübergestellt, Dr. Daum, von der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Und jetzt kann ich Dinge besser einordnen und kann mutig hinstehen und kann sagen, muss ich Schluss machen? Und kann sagen, ich bleibe dabei. Und ich bin so dankbar in manchen Dingen, die mich durcheinander bringen. Und wo ich selber seriös bleiben möchte, Argumenten zugänglich. Und wo ich bin einer, der möchte gern auch wenigstens ein bisschen auf wissenschaftlicher Ebene objektive Wahrheit haben. Aber da brauche ich Hilfe und da helfen mir solche Menschen. Ich möchte abschließen. Die Frage ist, was ist die Bibel, Altes und Neues Testament für dich? Er war seit kurzem Christ, begeistert und erfüllt von der Liebe und Realität Gottes, machte er die ersten Glaubensschritte. Jesus lebt, Gott ist persönlich erfahrbar. Das sagt er vielen Menschen in seiner Umgebung. Es schien ihm, als wäre das ganze Leben hell und voller Licht. Und die Grundfragen des Lebens waren plötzlich sehr klar geworden. Mit großem Hunger las er seine Bibel und stellte fest, dass es ein hochaktuelles Buch war, das ganz konkret von ihm und seinen Alltagssituationen redete. Doch bald legten sich Schatten des Zweifels auf sein Glaubensleben. War er wirklich wiedergeboren? Er fühlte sich nicht mehr erlöst. Dazu kam, dass er zur Kenntnis nehmen musste, dass nicht alle von seinem neuen Glauben begeistert waren. Nicht wenige versuchten ihm klarzumachen, dass das, was ihm so sicher erschien, wissenschaftlich widerlegt und überholt wäre. Er stand vor der wichtigen Frage, was ist die zuverlässige Grundlage für meinen Glauben? Gefühle und Verstand allein konnte es nicht sein. Und Aussagen und Meinungen von anderen Menschen gaben nicht die letzte Sicherheit. Er spürte, dass sein Glaube letztlich nur auf der Grundlage eines einzigen Buches sicher gegründet sein konnte. Die Quelle seines Wissens über Gott und Christus war ein Buch, die Bibel, die Hauptquelle. War sie wirklich so, wie man sagte, das Wort Gottes? Und der junge Mann tat etwas sehr Einfaches. Ganz kindlich redete er im Gebet mit Gott, den er als Vater kannte, und sagte ihm, dass er das unbedingt und sicher wissen musste. Und Gott antwortete ihm, nicht mit einer Stimme vom Himmel, sondern indem er ihm eine tiefe Gewissheit ins Herz legte. Und seit dieser Erfahrung ist er der Überzeugung, dass die ganze Bibel absolut zuverlässiges Wort Gottes an den Menschen, an ihm persönlich ist. Das prägte sein zukünftiges Glaubensleben ganz entscheidend. Das ist sehr subjektiv, eine Erfahrung, die einer macht. Der eine war ich. Das hat mein Leben geprägt. Und ich habe mich über 30 Jahre immer wieder intensiv mit der Glaubwürdigkeit der Schrift auseinandergesetzt und war dankbar und froh, natürlich, für eine wachsende Gewissheit und größere Fähigkeit, es auch begründen zu können. Es gibt gute Gründe, die Schrift als Offenbarung Gottes, die über heilige Menschen, bewegt durch den Heiligen Geist, uns geschenkt worden ist, zu sehen. Sie ist vertrauenswürdig. Und weil sie aus dem Herzen des ewigen und allwissenden Gottes kommt, ist sie die Wahrheit und muss nicht revidiert werden. Übersetzungen müssen revidiert, aber die Bibel an ihrer Grundform nicht. Prüfe alles und hole bei Bedarf Unterstützung bei vertrauenswürdigen Menschen. Bleibe auf dem Boden der Heiligen Schrift im Sinne des klassischen Schriftverständnisses. Am Ende werden alle anderen Ansätze sich als Holzwege erweisen. Ich möchte es damit bewenden lassen und ihr könnt weiter überlegen, warum der die Bücher da mitgenommen hat. Darf ich beten? Vater, was für ein Wunder. Du hast das Dunkel durchbrochen und dich geoffenbart, geredet über Jahrtausende, Schritt für Schritt uns deine Pläne offenbart, sogar uns ins Vertrauen gezogen, uns dein Herz geöffnet, uns gesagt, wer wir sind und. Ach Herr, hilf uns, da stehen zu bleiben und zu sagen, du hast gesagt, Herr, wohin sollten wir wirklich sonst gehen? Nur bei dir finden wir wirklich Antwort und die Fundamente, die halten. Hilf uns in unseren Fragen und Zweifeln und Umbrüchen und konfrontiert werden mit allen möglichen Dingen, aufrichtig dich zu suchen. Segne uns bitte. Amen.